Ein freundliches Servus und herzlich willkommen zum DJD Podcast. Heute geht es zwar in vielen Podcasts um Geldanlage und Co., was aber oftmals fehlt, ist die sachliche Einordnung aus professioneller Sicht. Professionell bedeutet im Fall der DJD Capital AG aufbauend auf dem Fundament von beinahe 50 Jahren Kapitalmarkterfahrung. Mein Name ist Konstantin von Essen und ich bin heute Ihr Moderator.
Politische Börsen haben kurze Beine. Diese Börsenweisheit dürften Sie vermutlich schon einmal gehört haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch wenn diese Weisheit oft zutrifft, gibt es einen Sektor, in dem es sich vielleicht ein wenig anders verhält. Der Healthcare- und Pharmasektor. Warum das so ist und was das genau für Anleger bedeutet, erklärt uns unser heutiger Gast. Herzlich willkommen, DJD Healthcare und Pharma-Spezialist Sebastian Hofbeck. Servus Sebastian.
Vielen Dank für die Einladung, Konstantin.
Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Lass uns direkt inhaltlich starten. In einer aktuellen Analyse von dir, die ich lesen durfte zum Gesundheitssektor natürlich, erklärst du, dass die Politik, wie gerade bereits schon angedeutet, Aktien aus diesem Bereich mit Blick nach vorne doch durchaus beeinflussen kann. Auf welche Entwicklung stellst du damit genau ab?
Ja, allgemein kann man sagen, dass der politische Einfluss im Healthcare-Sektor durchaus groß ist, vor allem durch den Preismechanismus. Viele Länder haben Price Caps, unter anderem auch Deutschland. In Deutschland müssen zum Beispiel Medikamente bei Markteinführung einen Zusatznutzen vorliegen haben. Und daraufhin wird dann ein Erstattungspreis zwischen dem Arzneimittelhersteller und den gesetzlichen Krankenkassen vereinbart. Der Preis gilt dann ab dem 13. Monat und wirkt quasi wie eine Preisobergrenze. Wenn man sich die einzelnen Pharmaunternehmen anschaut, machen die nämlich einen sehr großen Umsatzanteil in den USA. Eli Lilly zum Beispiel macht 64% des Umsatzes in den USA. Oder die Pharma-Sparte des Schweizer Unternehmens Roche macht 51% der Umsätze in den USA. Und der Punkt mit der freien Preisgestaltung ist, dass es zu deutlich höheren Preisen in den USA führt als im Rest der Welt. Verschiedene Untersuchungen haben das gezeigt. Eine Studie spricht davon, dass es 80% höhere Kosten für die Arzneimittelbeschaffung gibt. Eine andere Studie zeigt, dass die Preise für Markenarzneimittel um 344% höher ist als in anderen OECD-Ländern. Und genau hier will eine neue Regulierung der US-Regierung ansetzen. Die US-Regierung will nämlich mit dem Inflation Reduction Act, der kurz IRA abgekürzt wird, den Sektor neu regulieren.
Ja, wahnsinnig spannend. Also ich sehe schon einen Sektor, in dem Politik dann doch irgendwie eine ziemlich gewichtige Rolle spielt. Lass uns doch nochmal ganz genau anschauen, was der IRA für die Arzneimittelhersteller dann eigentlich konkret bedeutet.
Wenn wir mal auf das übergeordnete Ziel des IRA schauen, ist es, die hohe Inflation zu bekämpfen und den Klimaschutz voranzutreiben. Und eine Möglichkeit, die Inflation zu bekämpfen, ist auch im Gesundheitsbereich, dass dort gespart werden soll. Dazu zielt der IRA vor allem auf den Bereich Medicare ab. Medicare ist ein staatliches Krankenversicherungsprogramm für US-Bürger, die entweder mindestens 65 Jahre alt sind, eine anerkannte Behinderung haben oder an einer schweren Nierenerkrankung im Endstadium leiden. Und der IRA hat jetzt drei Kernabsichten für den Medicare-Bereich. Zum einen wollen sie den Preisanstieg für Arzneimittel deckeln. Das heißt, der maximale Preisanstieg soll auf die Höhe der Inflation begrenzt werden. Die zweite Sache, die sie einführen wollen, ist eine Begrenzung der maximalen Zuzahlung für Arzneimittel pro Versicherten. Diese soll auf 2.000 US-Dollar pro Jahr begrenzt werden. Und der dritte Punkt ist die Ermöglichung von direkten Preisverhandlungen für staatliche Organisationen. Wenn man sich die drei Kernabsichten anschaut, sind die ersten zwei relativ unstrittig und die Auswirkungen für die Arzneimittelhersteller überschaubar. Der dritte Punkt, die Preisverhandlungen, sind hingegen sehr umstritten. Man muss nämlich auch beim Begriff Preisverhandlungen ein bisschen aufpassen, weil er eher irreführend ist. Gemeint ist eher eine automatische Preisreduktion für ausgewählte, verschreibungspflichtige Arzneimittel. Die Pharmaunternehmen müssen diesen automatischen Preisreduktionen dann auch zustimmen, sonst würden sie große Strafen bekommen. Die zum Zeitpunkt der Preisreduktion vor mindestens 9 Jahren bzw. vor 13 Jahren, je nachdem was für ein Typ von Arzneimittel es ist, von der FDA zugelassen wurden und auch keine Generika bzw. Biosimilars, das sind vergleichbare Medikamente, auf Grundlage des alten Patents zugelassen wurden. Ausgenommen von der Regulierung sind Arzneimittel für seltene Krankheiten. Und die ausgewählten Arzneimittel werden dann mit einer Preisreduktion von 25-60% belegt, je nachdem, wie viele Jahre die Zulassung her ist. Ende August 2023 wurden die ersten 10 Arzneimittel benannt. Für die gilt die Preisreduktion ab 2026. Und unter den ersten 10 ausgewählten Medikamenten sind unter anderem Medikamente von Novartis, Bristol-Myers Squibb oder von AbbVie. Und im Laufe der nächsten Jahre wird die Anzahl der Medikamente, die unter diese Preisregulierung fallen, immer weiter steigern. Die Medikamente werden dann auch in Zukunft nach Umsatz ausgewählt. Das heißt, große Pharmahersteller sind besonders stark von dieser Regulierung betroffen.
Ja, das ist ja schon, ich sag mal, ein massiver Eingriff in den freien Markt sozusagen. Nichts, was man so gewohnt ist. Die Unternehmen werden ja sicherlich nicht so richtig happy sein mit dem, was dort beschlossen worden ist und was dann sie zukünftig erwartet. Wie gehen die denn damit um?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und aktuell ist es noch sehr unsicher, weil man die kurz- und langfristigen Auswirkungen noch nicht wirklich kennt. Die direkten Auswirkungen sind zunächst mal überschaubar, weil die ausgemeldeten Medikamente, also die 10 Medikamente, die jetzt für die Preisverhandlungen ausgewählt wurden, einen geringeren Anteil am Gesamtgewinn der Unternehmen 2026 darstellen werden. Und deshalb ist es für die Unternehmen und die Investoren zweitrangig. Zwei Beispiele hierfür. Novo Nordisk hat eine Insulin-Franchise, die unter die Regulierung kommt, die aber in 2026 einen geringeren Umsatzanteil beisteuern wird. Und der Markt konzentriert sich bei Novo Nordisk vor allen Dingen auch auf die GLP-1-Franchise und die Entwicklung dort. Das heißt, für sie ist es nicht zwingend relevant oder nicht so relevant. Bei Novartis erwartet das Unternehmen und der Markt sowieso, dass das Patent Ende 2025 ausläuft. Und auch deshalb werden die Umsätze daraufhin zurückgehen und die Regulierung nicht die große Auswirkung haben. Es ist aber zum Beispiel weiterhin unklar, wie die drei verschiedenen Kernabsichten untereinander interagieren werden. Was ziemlich sicher ist, und wenn man da mit den Unternehmen spricht, sind die auch da sehr offen, die Forschung wird in eine andere Richtung gehen. Es wird immer mehr Richtung biotechnologisch hergestellten Arzneimittel gehen, weil diese länger vor Preisverhandlungen geschützt sind. Es wird darüber hinaus dazu führen, dass Unternehmen viel mehr Geld in die Entwicklung der Arzneimittel stecken müssen, damit diese schneller für verschiedene Indikationen zugelassen werden können, bevor sie von den Preisverhandlungen betroffen sind. Und meiner Meinung nach, das größte Risiko ist ein Spillover-Effekt von dem Bereich Medicare in andere Krankenversicherungsbereiche. Und da muss man wirklich aufpassen, weil das hätte noch deutlich größere Konsequenzen. Inzwischen haben einige Pharmahersteller gegen das Gesetz Klage eingereicht, weil sie einige Passagen dieses Gesetzes, ob und inwieweit solche Klagen Erfolg haben können, bleibt abzuwarten.
Ja, wahnsinnig spannend. Wenn du meinst, Spillover in andere Versicherungsbereiche, also Medicare ist ja eine staatliche oder eine gesetzliche Versicherung, das heißt also auch in dem privaten Krankenversicherungsmarkt.
Exakt. Es könnte zum Beispiel sein, dass die Regulierung dann auch auf den Commercial, also auf die private Insurance hinübergeht und daraufhin übertragen wird. Und es hätte noch viel größere Auswirkungen als jetzt nur im Bereich Medicare oder Medicaid.
Alles klar. Ja, das habe ich verstanden. Dann lass uns doch nochmal darüber reden, wenn wir jetzt schon beim Thema Politik sind, dann kommen wir an einem großen Thema nicht vorbei, das uns auch gar nicht mehr oder gar nicht mehr so weit weg ist. Das sind die Präsidentschaftswahlen 2024. Welche Rolle könnte denn auch der Wahlkampf einerseits, der jetzt ja nun quasi anrollt und dann auch vielleicht einen Regierungswechsel oder auch nicht Regierungswechsel zukünftig haben für den Sektor?
Historisch gesehen waren die Zeiten von Wahlkämpfen und Vorwahlkämpfen eine relativ schlechte Zeit für den Sektor. Weil historisch gesehen gab es immer viele Ankündigungen und Vorschläge während des Wahlkampfs, die die Reformation des Gesundheitswesens mit sich gebracht haben. Und Hauptziel war dort immer wieder die Senkung der Kosten für die Versicherten. Und das hat dann direkte Auswirkungen auf die Gewinne der Pharmaunternehmen. Und das führt zu Unsicherheiten bei den Investoren und ist natürlich dann schlecht für die gesamte Performance des Pharmasektors. Wenn man sich die letzten 5 Wahlkampfzyklen inklusive Vorwahlkämpfe anschaut, dann war die Performance des Pharmasektors deutlich hinter der Performance des breiten Marktes zurückgeblieben. Inwieweit das in diesem Jahr wieder zutrifft, ist unklar, weil der IRA schon einige Veränderungen mit sich bringt und einige der Veränderungen dann bereits in Kraft getreten sind. Wenn man sich aber zum Beispiel Bidens Pläne anschaut, gehen die noch deutlich über die aktuelle Situation des IRAs und deren Regulierung hinaus. Tendenziell kann gesagt werden, dass ein Wahlsieg der Republikaner für den Pharmasektor eher helfen sollte, als wenn die Demokraten weiter an der Macht bleiben würden.
Und das heißt aber auch, ehrlicherweise, dass mit, ich sag mal, dann Ende des Wahlkampfs und dann mit wem auch immer im Weißen Haus eigentlich auch diese Unsicherheit dann ein Stück weit nachlässt und das dann auch sich wieder entspannend auswirken sollte.
Exakt. Das ist in der Vergangenheit so gewesen, dass in den Jahren nach den Wahlkämpfen die Performance deutlich besser ist.
Alles klar. Das heißt also, alle, die sozusagen eh langfristig dabei sind, die können sich das genau angucken, aber brauchen keine Panik haben, wenn es vielleicht auch mal ein bisschen schlechter laufen sollte im Vorwahlkampf und in der Zwischenzeit.
Exakt.
Ja, das ist super spannend, was du heute erzählt hast. Und jetzt vielleicht nochmal, du hast es natürlich schon jetzt ein bisschen gemacht, aber vielleicht nochmal zum Abschluss die Bitte, wenn du dir vorstellst, ich bin jetzt ein Anleger und grundsätzlich interessiert am Sektor, den du dir natürlich genau anschaust. Wie würdest du jetzt mit Blick auf die kommenden 6 bis 12 Monate die Chancen und Risiken einmal für mich zusammenfassen?
Es ist sehr wichtig, den Gesundheitssektor sich als Ganzes anzuschauen. Er ist sehr heterogen und hat verschiedenste Risikofaktoren und Profile. Deshalb schauen wir ganz besonders auf die unternehmensspezifischen Faktoren, wie zum Beispiel Ergebnisse von klinischen Studien oder die Verluste von Patenten. Wenn man jetzt den gesamten Sektor betrachtet, ist das größte Risiko mit Abstand Regulierung. Das betrifft auch nicht nur den Pharmabereich, sondern auch den gesamten Gesundheitsbereich und ist nicht nur in den USA ein Thema, sondern auch in China ein Thema. Gleichzeitig gibt es natürlich auch große Chancen, wie die Megatrends Diabetes und Fettleibigkeitsbekämpfung. Und außerdem mögen wir vor allen Dingen Unternehmen mit starker Innovationsleistung.
Ja, also ich finde, ein Sektor, der wahnsinnig spannend ist und der glaube ich, viel in petto hat für Anlegerinnen und Anleger. Deswegen sage ich dir vielen Dank an dieser Stelle, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen mitzunehmen und uns deine Expertise mitzuteilen.
Vielen Dank für die Einladung.
Dann, treue Zuhörer unseres Podcasts wissen schon, was jetzt kommt. Nämlich natürlich der Hinweis auf Sebastian Hofbecks neueste Publikation zu dem ganzen Thema. Da sind natürlich ein paar Inhalte aus unserem Gespräch mit dabei, aber auch viele weitere Informationen, die sicherlich sehr spannend nochmal zum Nachlesen sind. Der ist ab jetzt dann auch online verfügbar und Sie können diese Publikation kostenlos auf unserer Website lesen, aber natürlich auch hier als Link in den Shownotes. Dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, Sie auch zu unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Bis bald und machen Sie es gut.
Dies ist eine Marketinganzeige der DJE Capital AG. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die in diesem Podcast enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Capital AG wieder. Diese können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Der Podcast und der Inhalt sind urheberrechtlich geschützt.